Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und spöttischer Lyrik gleich von einem Autor, bei dem man diese literarische Neigung eher nicht vermutet, weil sein Lebensschicksal vor allem so tragisch war, bei Robert Walser. Bis in die 1920er Jahre war der Schweizer ein hochangesehener, erfolgreicher Autor. Dann erkrankte er psychisch, verbrachte die letzten Lebensjahrzehnte bis zu seinem Tod 1956 in Heilanstalten. Doch genau in dieser Zeit wurde ein Plan geschmiedet zu einer Gedichtanthologie. Spott macht Spaß. Daraus wurde dann nichts, aber jetzt gibt es dieses Buch endlich. Und eine prominente Lyrikerin unserer Zeit, die Nora Gommeringer, die ist daran beteiligt. Sie wird uns vom Spötter Robert Walser erzählen. Seien Sie gespannt und herzlich begrüßt zu dieser Lesart. Und jetzt ein Gedicht. Doch wie machte Spott mir Spaß? Ach, ihr könnt es gar nicht glauben, sich ein Paradies zu rauben, dazu braucht es schon etwas. Geschrieben hat diesen launigen Vierzeiler vor vielen, vielen Jahrzehnten ein Klassiker der Moderne, der Schweizer Robert Walser. Zu lesen sind diese Verse nun in einem Band, der genau diesen Titel trägt, Spott macht Spaß. Es sind Texte zum Vergnügen, wie es weiter heißt. Und das Nachwort dazu hat die Lyrikerin Nora Gommeringer verfasst. Und mit ihr bin ich jetzt in Bamberg verbunden, wo sie das dortige Künstlerhaus Villa Concordia leitet. Guten Morgen, willkommen Frau Gommeringer.
Hallo, vielen Dank.
Beim Namen Robert Walser, da schnalzen Kennerinnen und Kenner immer mit der Zunge. Er gilt als einer der bedeutendsten Autoren des 20. Jahrhunderts. Trotzdem ist er nie so populär geworden wie all die Berühmtheiten, die ihn so geschätzt haben. Franz Kafka, Hermann Hesse, Kurt Tucholsky, viele, viele mehr. Wenn Sie, Frau Gommeringer, diesen Autor kurz charakterisieren müssten, in wenigen Zeilen, was war das literarische Besondere an diesem Schriftsteller Robert Walser?
Vielleicht, dass sich Robert Walser ganz erstaunlich in die Köpfe hineingeschrieben hat, weil das gar nicht so vorgesehen war in dieser Art Biografie. Kommt eigentlich aus einer bürgerlichen Familie, macht auch eine Ausbildung, dann geht nach Berlin, wandelt zwischen Berlin und Zürich so ein bisschen hin und her, auch Bern. Und da merkt man, er ist ein unsteter, aber immer beobachtender Geist. Deshalb auch wahrscheinlich die Vielzahl an Schriften, die es gibt. Es gibt Versepen, es gibt Prosa, es gibt sehr viele Briefe, es gibt sehr viele Gedichte. Er ist auch ein typischer Autor, der dann gebeten wird, aufgrund des launigen Tons und der Möglichkeit der guten Kritik, dass er sich bei der Zeitung eben auch ausbreitet, beim Bund zum Beispiel in Bern. Also vielseitig überhaupt.
Bevor wir auf seine spöttischen Gedichte kommen, Frau Gommeringer, erzählen Sie uns doch noch von diesem Buch, wie wir es nun in den Helden halten. Die Uridee, die stammt aus dem Jahr 1937, als Walser ja schon jahrelang in psychiatrischen Anstalten lebte, verstummt, verarmt war auch. Und der Schweizer Schriftsteller und Walser-Fan Karl Selig ist an ihn herangetreten mit dem Plan, humoristische Gedichte in einer Anthologie zu versammeln. Dazu kam es schließlich dann doch nicht. Wie ist denn jetzt dieser Band entstanden, den wir jetzt da lesen können?
Da kann ich Ihnen gar nicht so viel zu sagen. Ich bin an einer späten Stelle da hineingebeten worden. Und ich bin auch so eine typische Leserin, die sich erstmal, also wahrscheinlich für die Jetztzeit typische Leserin, die sich erstmal schlau hat machen müssen. Denn Robert Walser ist ein Name, der klingt. Aber wofür er klingt und dass er so da ist eigentlich, das musste ich auch erst richtig nachlesen. Von daher, wie dieser Band entstanden ist, das fragt man die Robert Walser Gesellschaft, die sich da sehr verdient macht um wunderbare Ausgaben und auch eine sehr kluge Führung des Erinnerungskultes um Robert Walser. Mhm.
Gut, also die Walser Philologie, die ist natürlich vorhanden und das waren gute Experten, die hier gut gewirkt haben. Kommen wir mal jetzt auf diese Lyrik. Vom Zeitgenossen Franz Kafka ist überliefert, dass er Robert Walser sehr bewundert hat, oft aus dessen Werk vorgelesen hat und dabei vor Lachen vom Stuhl gefallen sei. Und Sie, Frau Gommeringer, schreiben, Sie wären lachend aus dem Bett gefallen, wenn es nicht so breit gewesen wäre. Was ist denn so lustig an diesen Texten?
Dass er sich so viel traut. Also allein in heutiger Zeit bewundern wir ja Autoren, die auch gegen ihre eigene Zunft mal anschreiben. Gerade bemerke ich das bei Maxim Biller, dass die Leute scharf darauf reagieren, wie dieser sehr kluge, auch humoristisch schreibende Autor seine eigene Landschaft in den Blick nimmt. Und so ist das bei Walser sowieso schon immer angelegt. Walser sieht sich als, glaube ich, Beobachter und so ein bisschen am Rand stehender, der, und das ist vielleicht ein Schweizer Phänomen, vom Rand nach innen denkt. Das ist ein Satz, den Eugen Gomringer, mein Vater, geprägt hat.
Auch und bedeutender Lyriker, wollen wir hier mal nicht unterschlagen.
Ja, frisch 100 geworden, von daher ist auch noch immer am Wirken. Naja, und dieses Verhältnis in Abständigkeit und doch großer Nähe, ein Urteil zu fassen und es auszusprechen und dabei viele, viele Neologismen zu prägen, ganz herrliche neue Adjektive, ein schillernder Beschreibungskosmos entsteht da und so hat man es noch nie gesehen und noch nie gehört und deshalb ist man wahrscheinlich auch schon damals, also wir reden ja so die Jahrhundertwende vom 19. auf das 20. Jahrhundert begeistert, dass einer in dieser fast auch so ein bisschen boulevardesken und feuilletonistischen Art, die Sprache jonglieren kann.
Meine, es sind oft Alltagsbeschreibungen, die Walser so ironisch umspielt, etwa wenn in der Geschichte gar nichts, eine liebe Frau, Ehefrau, kein Abendessen auftischt, weil ihr einfach nichts Gescheites einfällt. Oder wenn er eine Hymne auf einen Ofen verfasst, in seiner, Zitat, unerschütterlichen, ofenplattenhaften Ruhe, höhnisch lachend, also der Ofen. Ne? Das ist unglaublich lustig und wirkt auch auf eine Art so unschuldig, so kindlich manchmal. Ne?
Ja, das kann aber auch natürlich damit zu tun haben, dass er sich selbst fast als wie einen unsicheren Erzähler auch quasi darstellt. Er selbst ist nur ein Zünglein an diesen vielen Wagen, genau.
Und es gibt auch so herrliche Selbstbeschreibungen. Ich kam dann und dann zur Welt, wurde dort und dort erzogen, ging ordentlich zur Schule, bin das und das und heiße so und so und denke nicht viel. Was ist das eigentlich für ein lyrisches Ich, was da so spricht in diesen Gedichten?
Es gibt ja sehr interessante Analysen, auch ganz, ganz jüngst, dass man sich überlegt, dass vielleicht Robert Walser in den vielen Dienerfiguren, die er selbst evoziert hat, in seinen Schriften sich vielleicht selbst sogar in dieser dienenden und immer dienenden Version wahrgenommen hat, also der überlegene Dienertypus. Sebastian Schulze hat einen schönen Aufsatz dazu geschrieben, wo er eben ganz klarstellt, Diener und Herr sind immer in einer sehr festen und voneinander abhängigen Beziehung. Und so war es vielleicht bei Walser auch, der eine Zeit lang selbst wohl als Butler und auch Diener gearbeitet hat, zu realisieren, dass man immer in dieser Abhängigkeit verharrt, trotzdem aber einen erhabenen Blick darauf hat, was man da tut, weil der andere, der Herr in dem Fall ja auch in dieser Abhängigkeit lebt, dass der Diener ihm zuarbeitet und zudient. Von daher spüre ich immer wieder auch Töne davon in den Texten und glaube, dass er als Schelm und Schalk darin auch ganz viel gefunden hat. Ein wirklicher Autor, der Selbstironie besitzt und sie auch gut mit den Lesern teilen kann. Gibt ja, das ist ja ein Character Trait, den man jetzt immer wieder mehr so auf der Comedy-Bühne hier und da hört, aber gar nicht mehr so viel in der Literatur. Deshalb ist es schön, das jetzt wieder zu lesen, weil es ein bisschen sticht.
Woran würde denn der Walser-Ton erinnern, so literarhistorisch? Also oft fällt so der Name Heinrich Heine, aber also das ist, finde ich, doch ein ganz anderer Spott, ne?
Ja, ist es auf jeden Fall. Ich finde ihn viel, also wenn ich es auch mal so sagen darf, es gibt kaum Frauen, die genannt werden in seiner großen Rezeptionsblase. Aber zum Beispiel Mascha Kalecko hat schon auch so einen Ton, der stimmt, mit ihm harmoniert. Und vor allem auch diese Zeit des Sekretärinnen-Daseins, also auch eine Art, wenn ich es mal so sage, Dienerschaft. Jetzt natürlich zum Glück auch erhoben und ganz anders positioniert wirtschaftlich. Aber dieses dienend Wirken ist da vielleicht auch im Ton mit drin. Und wen würde ich noch so sehen? Also jetzt in der Spätrezeption ja ganz viele. Also selbst Robert Gernhardt garantiert eine Linie da. Max Gold, sogar W.G. Sebald und Rohr Wolf, wenn es um die Prosa so geht, würde man die so mit einordnen. Aber so aus der Vergangenheit fällt mir niemand gerade ein.
Singulär und einzigartig, dieser Spott, und den kann man ja jetzt wirklich wunderbar mal entdecken. Sie scheinen ja auch prädestiniert dafür zu sein, Frau Gommeriger. Ihre Mutter, schreiben Sie, hat Ihnen als Kind einen wunderbaren Rat mitgegeben. Du musst sie lassen, wenn sie sich über dich lustig machen. Musst vielleicht selbst ein bisschen mitlachen, wenn sie es gut machen. Hat's geholfen?
Ja, aber eigentlich ein grausamer Rat, wenn ich ihn so höre. In der Tat hat es geholfen, und es hat vor allem auch geholfen, eine Art humoristischen Muskel auszubilden, den man ja aber fast nur braucht als Kind, wenn man immer wieder in so Engen kommt. Deshalb, ich glaube wirklich, dass der Humor eine sehr wirksame Art und Form und Ausprägung der Selbstverteidigung eigentlich ist. Deshalb werde ich immer so wachen Ohres, wenn jemand guten Humor beweist. Also für mich ist Dorothy Parker eine ganz große, wenn es ums humoristische Schreiben geht. Autorin der 30er, 40er Jahre, vor allem in den in New York. Man verortet sie immer so in diese New Yorker aufstrebende Literaturwelt des frühen 20.
Aber wohingegen der Spott ja doch öfter eher negative als positive Konnotationen hat, schreiben Sie auch in Ihrem Nachwort, ein Spötter genannt zu werden, ist eine Beleidigung. Hat sich da unsere Zeit ein bisschen verändert, dass wir den Spott nicht mehr so recht würdigen können?
Ja, also tatsächlich steht uns die Moral ein bisschen fast im Weg, den Spott erkennen und schätzen zu können. Auf der anderen Seite wurde der Spott natürlich auch, wird ja auch immer wieder politisch zum Beispiel eingesetzt. Da taucht er immer wieder auf, sobald die Wahlen anstehen, hat man das Gefühl, das Niedrigste klopft, und da ist der Spott natürlich oft dabei.
Auf jeden Fall lohnt es sich, den Spötter Robert Walser zu entdecken. Dankeschön, Frau Gommeriger, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Danke Ihnen. Wiederhören.
Tschüss. Und der Band, zu dem Nora Gommeriger das Nachwort verfasst hat, heißt Robert Walser, Spottnacht macht Spaß, Texte zum Vergnügen, herausgegeben von den Walser-Spezialisten Reto Sorg und Lukas Glor, veröffentlicht als Inseltaschenbuch, und die 147 Seiten kosten 12 Euro. Der französische Schriftsteller Matthias Henard ist inzwischen auch bei uns ein prominenter Mann mit preisgekrönten Büchern, die oft Grenzen im geografischen Wortsinn überschreiten. In vielen Ländern sind die Stoffe angesiedelt, und ebenso international ist der Schriftsteller selbst, der an zahlreichen Orten gelebt hat, etliche Sprachen beherrscht. Derzeit ist Matthias Henard in Berlin als Fellow im dortigen Wissenschaftskolleg. Hier las er vorgestern aus seinem neuen Roman, der auch wieder viel mit Grenzen zu tun hat, Gelegenheit für Gerd Brendel, Matthias Henard zu treffen.
L'errance était la seule façon d'explorer les bordures, les marches de la littérature et des empires.
Das Umherstreifen war die einzige Möglichkeit, die Ränder zu erkunden, die Marschrouten der Literatur und der Imperien, die Gräben, in denen die Kämpfer ruhen, eine Literatur der Grenzen und Poesie der Grenzbereiche.
Les sillons où reposent les guerriers, littérature des limites et poésie des confins.
Matthias Henard liest aus seinem aktuellen Werk Norden, das demnächst auf Deutsch erscheinen wird. Ein Buch im Grenzbereich zwischen Essay und Reisebericht, das in Berlin und Umgebung spielt. Die Grenze, auf der der Ich-Erzähler am Anfang umherstreift, sind die Seeloer Höhen, Schauplatz einer der blutigsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs.
Berlin und Umgebung sind voller Grenzen.
Und damit meint Matthias Henard nicht nur die Frontlinien aus den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs.
Es war zuerst die uralte Grenze zwischen christlichen Ländern und wendischen.
Und dann natürlich die Grenze zwischen Ost- und West-Berlin.
So, das ist, was interessiert mich, ja? Wie die Grenze am Ende überleben und sind noch Linien, die noch heutzutage sehr wichtig sind.
Nicht nur in Norden. Das Buch ist Teil einer Tetralogie, die die Grenze im Titel trägt. Mélancolie des confins. In den Folgebänden begibt sich der Ich-Erzähler auf die melancholische Reise in den Westen, nach Argentinien, wo Henards Großmutter herstammt, und nach Osten, von Triest nach Istanbul, in den Orient. Der Orient?
Für mich Orient und Okzident sind nicht Begriffe, die man heute nützen dürfen. Orient ist eine sehr alte orientalische Traumerei von dem 19. Jahrhundert, auch ein Kolonialtraum.
Und das große Lebens- und Romanthema von Matthias Henard. In seinem wohl bekanntesten Roman Kompass erinnert sich ein Wiener Musikwissenschaftler wehmütig an seine große unerfüllte Liebe zu einer Orientalistin. Die Orte ihrer Begegnungen im Nahen und Mittleren Osten sind für ihn nahe eine Art zweite und dritte Heimat. Er selbst hat in Beirut, Teheran und Damaskus gelebt. Alles Städte, die die großen Konflikte der Gegenwart und der Vergangenheit erzählen. Die Geschichte ist in Enars Roman immer gegenwärtig. Eine vermeintliche oder tatsächliche historische Anekdote folgt auf die nächste.
Ich nütze historische Daten, um was zu erzählen, eine Geschichte. Für den Roman, was wichtig ist, ist das, was man noch nicht weiß oder nicht sicher ist, was möglich wäre in der Geschichte. Was hätte dann passieren können, wenn, ja, das ist auch der Ort für einen Roman immer, ja.
Literatur als Spurensuche, Geschichte als Ort, wo der Fremde zum anderen wird, mit dem ich mich verbinden kann.
Wir müssen uns alle diese Fäden, die unter uns liegen, ja, wir müssen das wiederfinden und wieder nützen, um eine reale Begegnung zu haben, ja.
Die reale Begegnung mit seinen syrischen Freunden in Damaskus hat Matthias Enar während des Bürgerkriegs schmerzlich vermisst.
Ja, die letzten 10 Jahre waren sehr, sehr traurig. Alle unsere Freunde sind entweder weg oder tot. Aber jetzt, viele sind schon zurück nach Syrien gegangen. Und wir haben jetzt die Hoffnung, man könnte was jetzt für Syrien machen. Und alle diese syrischen Intellektuelle, die jetzt zurück nach Syrien reisen, haben alle die Hoffnung, etwas neu zu bauen.
Der Schriftsteller Matthias Enar selbst hat fest vor, in den nächsten Monaten zurückzukehren nach Syrien. Denn schließlich hat die Hoffnung selbst in den melancholischen Grenzerfahrungen seiner Romanfiguren ihren Platz. Im Norden fällt dem Ich-Erzähler im Brandenburger Nieselregen dazu ein Zitat der peruanischen Dichterin Blanca Varela ein.
Donde todo termina, abre las alas.
Dort, wo alles endet, breite deine Flügel aus.
Là où tout s'achève, déploie tes ailes.
Aus dem neuen Roman Norden von Matthias Enar. Demnächst erscheint das Buch auf Deutsch. Der Krieg in Gaza ist wieder voll entbrannt und in Israel mehren sich die Proteste gegen die Politik der Regierung Netanyahu, gehen Menschen auf die Straße. Jetzt haben rund 350 israelische Autorinnen und Autoren in einem offenen Brief ein Ende des Militäreinsatzes gefordert. Unterzeichnet haben Prominente wie David Grossmann oder Elif Shafak oder Joshua Shubzobol. Hier ein Auszug aus dem Schreiben.
Dieser Krieg gefährdet das Leben israelischer Soldaten, der Geiseln und verursacht schreckliches Leid für hilflose Zivilisten in Gaza. Die Taten, die in Gaza und den besetzten Gebieten verübt werden, geschehen nicht in unserem Namen, aber sie werden auf unser Konto gehen. Wir fordern Sie auf, den Krieg sofort zu beenden, alle Entführten nach Israel zurückzubringen und einen international abgestimmten Zukunftsplan für Gaza zu entwerfen.
Eine Passage aus dem Brief, den 350 israelische Intellektuelle an die Regierung Netanyahu richten.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Mit neuer Literatur aus Spanien jetzt von einer der dort meistgelesenen Autorinnen, Sara Mesa. Sie hat schon mehrere Romane, Bände mit Erzählungen und Essays verfasst. Der Roman Eine Liebe ist auch in Deutschland erschienen. In Spanien wurde er zum Buch des Jahres gekürt. Und jetzt gibt es einen neuen Roman von Sara Mesa auf Deutsch. Die Familie heißt er. Und für uns hat ihn Viktoria Eglau gelesen. Sie ist im Studio. Hallo.
Hallo.
Ja, die Familie, ganz schlichter Titel. Was ist das für eine Familie, um die es hier geht, Viktoria?
Ja, ich bin versucht zu sagen, eine ganz normale Familie, also keine berühmte oder irgendwie prominente. Aber das, was wir dann nach und nach über die Familie erfahren, wirkt dann doch nicht so normal. Also die Familie besteht aus Vater, Mutter, 4 Kindern, 2 Söhne, 2 Töchter. Eine von den Töchtern ist adoptiert. Ja, und der Vater. Der Vater gibt sich als Gutmensch, ist aber, wie wir dann bald merken, eigentlich ein ziemlich tyrannisches Familienoberhaupt. Er ist zwar Anhänger von Gandhi, dieser Symbolfigur für gewaltfreies Leben und Handeln, hat auch ein großes Bild von Gandhi im Wohnzimmer aufgehängt, aber übt selbst enorme Macht und psychische Gewalt aus. Also er unterdrückt die Kinder regelrecht. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Er zwingt sie zum Beispiel, Geschenke von Verwandten, über die sie sich unheimlich gefreut haben, wieder zurückzugeben, weil sie nicht seinen hohen moralischen und intellektuellen Standards entsprechen. Er ist auch ein wahnsinniger Kontrollfreak. Also er verbietet den Kindern, sich abends in ihre Zimmer zurückzuziehen. Die müssen dann alle zusammenhocken im Wohnzimmer unter seinen wachsamen Augen. Und die Tochter darf kein Tagebuch führen. In dieser Familie gibt es keine Geheimnisse, sagt der Vater. Also alles total erdrückend.
Ich meine, wie reagieren denn die Familienmitglieder auf diese Kontrolle und Unterdrückung?
Ja, das hängt so ganz vom Familienmitglied ab. Verstellung ist eine Möglichkeit, Fluchten, Angst, Lügen, Rebellion. Also die Reaktionen und Anpassungsmechanismen sind ganz unterschiedlich, abhängig vom Charakter, von der Intelligenz, von der Resilienz der Kinder. Der älteste Sohn zum Beispiel, der lässt sich total einschüchtern, wird ganz passiv und ängstlich. Aber sein kleiner, sehr intelligenter Bruder, der lässt die Tyrannei einfach an sich abprallen. Und bei den Töchtern ist es so, dass eine den Aufstand probt und ihr eigenes Leben dann auch zeitweise ganz schön aus der Bahn gerät. Und die andere sucht einfach das Weite, die zieht weit weg. Also alle überleben auf ihre Weise. Und die Mutter, also die Frau des Tyrannen, die lehnt sich zwischendurch zweimal auf, aber resigniert eigentlich irgendwann.
Ich meine, wenn ich das höre, will ich das eigentlich gar nicht lesen, weil das so schrecklich ist. Aber wie erzählt Sarah Messer denn diese Geschichte? Darauf kommt es ja wahrscheinlich literarisch am meisten an, oder?
Obwohl das ja so ein düsteres, beklemmendes Thema ist, erzählt sie die eigentlich auf eine Weise, dass man das Buch ganz gerne liest und dass man auch wissen möchte, wie es weitergeht mit den Mitgliedern dieser Familie, wie es den Kindern ergeht. Die Geschichte erschließt sich eigentlich wie ein Puzzle, das man Stück für Stück zusammensetzt. Also das ist ein Roman in Fragmenten, keine chronologisch erzählte Geschichte. Die Kapitel springen in der Zeit hin und her. Mal sind die Kinder noch klein, mal sind sie dann erwachsen. Mal tauchen wir auch ein in die Vergangenheit der Eltern. Und auch die Perspektiven wechseln. In jeder Geschichte steht ein anderes Familienmitglied im Vordergrund. Ja, und so entsteht allmählich das Bild dieser Familie, wohlanständig nach außen, totalitär im Innern, und der Vater ist der Einzige, dem kein eigenes Kapitel gewidmet ist. Also seine Figur überschattet die Geschichten aller anderen.
Bei so einem Stoff denkt man natürlich dann immer auch, es muss vielleicht auch mal einen Befreiungsschlag geben oder irgendeine Art von was Positives, Mutmachendes, wie sich die Familie sozusagen, ja, vielleicht auch irgendwie, wie sie überlebt.
Ja, wir erfahren ja zum Teil, was aus den Kindern wird, wie sie dann als Erwachsene leben. Und die meisten gehen dann doch irgendwie ihren Weg. Das ist vielleicht so das Mutmachende. Nicht alle, aber doch die meisten finden sich dann selbst über Umwege. Eine der Töchter zum Beispiel, Rossa, die schmeißt erstmal ihr Studium, obwohl sie gute Noten hat. Das ist einfach Provokation. Sie will den Eltern einfach zeigen, dass sie sich nicht in allem anpasst, dann bekommt sie ein uneheliches Kind. Sie begeht eine Zeit lang Diebstähle, auch das ist wahrscheinlich eine Art von Rebellion, und flüchtet immer wieder nicht nur aus der Familie, sondern auch aus Freundschaften. Und irgendwann fängt sie sich und entdeckt zum Beispiel, dass sie sich gerne kümmert um andere Menschen, um Tiere. Und sie bekommt dann auch Anerkennung von anderen Menschen und sie entdeckt das Gefühl, sich zugehörig zu fühlen, aber ohne Zwang, ohne sich erdrückt zu fühlen, wie in ihrer Herkunftsfamilie.
Nun ist dieses Thema Familie schon ewiges und uraltes in der Literatur. Was glaubst du, Victoria, will Sarah Messer uns zeigen? So die Familienhölle, aus der es kein Entkommen gibt, eine Kritik daran. Was liest du denn hier heraus?
Naja, dass uns Familie prägt, aber das ist natürlich eigentlich eine Binsenweisheit, dass sie uns prägt in unterschiedlicher Weise, würde ich sagen. Also, dass Geschwister ganz unterschiedlich umgehen mit Traumata, die aus ihrer Erziehung resultieren. Manche können sich eben befreien und andere sind schwer beeinträchtigt für den Rest ihres Lebens und werden nie glücklich. Also, der Roman hat mich auch zum Nachdenken darüber angeregt, was ist eigentlich eine normale Familie und wo hört Normalität auf? Also, die Familie, die Sarah Messer beschreibt, die hat ja eine Fassade der Normalität. Und der Vater ist auch kein Schläger, der ist auch kein Missbrauchstäter zum Beispiel, aber er übt trotzdem eine so starke subtile und psychische Gewalt aus, dass das schon irgendwie eine Familienhölle ist, wie du gesagt hast, aus der manche entkommen und manche nicht.
Die Familie, der neue Roman von Sarah Messer. Jetzt auf Deutsch in der Übersetzung von Peter Kulzen im Wagenbach Verlag erschienen mit 230 Seiten für 24 Euro. Viktoria Eglau hat uns das Buch vorgestellt. Dankeschön dafür. Ihre Besprechung und mehr lesen hören Sie wie immer bequem nach im Netz unter deutschlandfunkkultur.de. Und jetzt zu etwas Neuem auf dem Hörbuchmarkt. Bisher gab es vor allem einen Platzhirsch in diesem Bereich der Hörbücher auf Abruf, Amazon mit seiner Plattform Audible. Doch die bekommen jetzt einen ziemlich anzunehmenden Konkurrenten. Seit gestern gibt es nämlich Hörbücher auch bei Spotify in Deutschland. Gestern hat das Unternehmen diesen Plan präsentiert. Unser Kollege Nils Schniederjan war dabei, ist jetzt im Studio. Hallo Nils.
Hi.
Was wurde da gestern genau vorgestellt?
Also im Kern ist es eigentlich ganz einfach. Ab sofort, beziehungsweise seit gestern, gibt es 60.000 deutschsprachige Hörbücher auch bei Spotify. Anhören kann man die sich eben mit diesem Premium-Account und bekommt dann 12 Stunden pro Monat, die man sich Hörbücher anhören darf. Das soll angeblich für die meisten so reichen. Das Modell gab es auch schon vorher in den USA, in UK zum Beispiel, da waren es 15 Stunden. Also in Deutschland hofft man, dass man irgendwie, dass die Leute weniger brauchen, um dann doch nochmal ein Top-Up zu kaufen. So nennen sie das, wenn man mehr hören möchte. Das kann man dann für 10 Euro kaufen. Und zusätzlich zu diesen Hörbüchern soll es dann auch ähnlich wie bei Musik kuratierte Empfehlungen geben. Also es gibt eine Redaktion, die jetzt hier in Berlin sitzt und die sich auskennen soll auf dem Hörbuchmarkt und dann ein bisschen kuratieren soll, was gibt es denn so Neues und das den Hörern vorschlagen soll.
Ich meine, das klingt alles ganz schön und mächtig, 60.000 Hörbücher, aber ich war trotzdem überrascht, gab es überhaupt keine Hörbücher vorher bei Spotify? Die haben das doch schon länger, oder?
Doch, genau. Also es gab schon länger Hörbücher, da gab es nur zwei Probleme. Also erstens waren es relativ wenige. Ich weiß zum Beispiel, Reklam hatte seine Hörbücher da, ein paar andere Verlage auch, aber das war schon eine sehr kleine Auswahl. Und zweitens waren diese Titel und diese Hörbücher überhaupt nicht angepasst daran, dass es Hörbücher sind. Für Verlage hat sich das nämlich meistens überhaupt nicht gelohnt. Die wurden nämlich bezahlt, als würden die Leute Musik hören, was viel, viel geringer ist, weil das natürlich längere Titel sind. Und das hat dann dafür gesorgt, dass die Verlage die Titel, die Hörbücher quasi zerstückelt hat. Also jedes Kapitel war dann nicht ein Track, sondern jeder Track war 30, 40 Sekunden, weil dann konnte man mehr abcashen sozusagen. Und jetzt soll eben in dem neuen Modell von Spotify mehr rausspringen für die Verlage. Es soll angeblich pro Hörstunde eine Vergütung geben, so berichtet es der Spiegel. Und da soll dann ein Großteil der Verlage zwischen 20 und 40 Cent pro Hörstunde zu sein. Und anscheinend ist das genug, damit sie jetzt auch viele Verlage ihre Hörbücher auf Spotify anbieten.
Aber der Spiegel hat zudem berichtet gestern, dass es in der Verlagsbranche durchaus rumort, weil sie Angst hätten, dass sie vielleicht weniger echte Bücher verkaufen, wenn man sie sich einfach bei Spotify anhören kann. Was sagt denn Spotify dazu?
Ja, also mein Eindruck war, dass da ein großes Bewusstsein dafür herrscht, dass man diesen Eindruck aus der Welt schaffen möchte. Also sie haben sehr großen Wert darauf gelegt, dass man die Zustimmung der Branche zu diesem Projekt zeigt. Es gab dann bei dieser Vorstellung auch zwei Panels mit Menschen aus der Verlagsbranche, also von Bastei Lübbe, von Penguin Random House, aber auch von den Hörbuchverlagen wie Argon, die alle einmal in so kleinen Statements dann sagen durften, nein, wir finden das ganz, ganz toll, was hier passiert und haben große Lust. Und ich habe dann auch nochmal mit Roman Wasenmüller gesprochen. Der ist bei Spotify der Global Head of Podcasts und er hat das Ganze dann so beschrieben.
Es ist ein sehr additives Modell für alle. Alle großen Verlage sind dabei, viele Independent-Autoren und kleinere Verlage sind am Start. Das heißt, wir sind sehr, sehr optimistisch, dass das für alle eine gute additive Erfahrung sein wird.
Also das Zauberwort, was er hier die ganze Zeit nennt, ist additiv. Es geht also Ihnen darum, oder Ihre These ist, dass der Markt durch Ihren Anteil nun wächst. Also dass es insgesamt viel mehr Hörbuchhörer gibt und dadurch profitieren am Ende alle. Sie haben dann auch immer als Beispiele die UK und die USA genannt, in denen sie das Ganze schon jetzt seit einem oder anderthalb Jahren verfolgen und da sei der Markt eben deutlich überdurchschnittlich gewachsen, sodass der Kuchen, von dem dann Verlage und Spotify zehren, angeblich einfach größer wird.
Global Head of Podcasts, so einen Titel möchte ich auch mal. Jetzt aber nochmal, warum macht es Spotify das oder warum machen sie das erst jetzt?
Ja, dass sie das machen, ist schon relativ klar. Also der Jahresumsatz mit digitalen Hörbüchern ist deutlich angestiegen in den letzten Jahren. Mittlerweile sind wir bei ca. 300 Millionen Euro im Jahr hier in Deutschland. Warum man es erst jetzt macht, konnte mir auch niemand so richtig beantworten. Aber was man sagen kann, im Gegensatz zu UK, den USA, ist der deutsche Hörbuchmarkt vergleichsweise groß und vergleichsweise etabliert. Man denke nur mal an die ganzen Hörspiele, die es ja nur in Deutschland in dieser Form überhaupt gibt. Und anscheinend wollte man das Ganze dann erstmal in anderen Ländern ausprobieren, wo der Widerstand der Branche vielleicht auch etwas geringer war, weil es einfach noch nicht so ein etabliertes Modell ist.
Spotify macht jetzt Hörbücher. Nils Stindejan hat uns informiert. Danke dir.
Gerne.
Und nun ist noch und wieder Zeit für literarische Tipps aus dem bundesweiten Buchhandel. Da telefonieren wir nach Niedersachsen, sind in Celle, wo Stefan Jakubik die Buchhandlung Sternkopf und Hübel betreibt und leitet. Guten Tag, Herr Jakubik. Hallo. Schön, dass Sie mal wieder bei uns sind.
Ja, guten Tag, Herr Scholl. Ist mir eine große Freude.
Starten wir gleich mit Ihrer ersten Empfehlung, Herr Jakubik. Wir beginnen mit einem Debütroman aus den Niederlanden, der letztes Jahr international eingeschlagen ist. Er stand auf der Shortlist zum International Booker Prize. In Ihrem Haus heißt das Buch in deutscher Übersetzung, die Autorin Yael van der Wouden. Es gab Lobeshymnen weltweit bis zu New York Times und Sie schließen sich da an, Herr Jakubik, warum?
Ja, absolut. Also mich hat das ganz tief beeindruckt, dieses Buch. Also es geht um eine ganz interessante Protagonistin, Isabel, die taugt eigentlich gar nicht als Identifikationsfigur, jedenfalls zunächst nicht. Sie ist schon etwas schräg, das spielt ja 1961 und sie wohnt da ganz allein in einem Haus und sie ist auch ganz glücklich damit, dass sie da ganz alleine wohnt und sie bekommt dann unerwarteten und eigentlich relativ unerwünschten Besuch, eine Mitbewohnerin, Eva, die Freundin ihres Bruders, der sie bei ihr einquartiert und das ist für sie ganz fürchterlich, da jetzt mit einer anderen relativ fremden und Frau dort zusammenzuleben und die Isabel bleibt auch relativ kratzbürstig zu ihr und sie zählt immer sehr penibel auch das Inventar des Hauses und bemerkt, dass so einzelne Teile verloren gehen, die verschwinden, also so Löffel oder Porzellanteile vom Service, die sind dann weg und dann fällt der Verdacht natürlich auf Eva also es ist eine ganz schwierige Beziehung zwischen den beiden, aber dann gibt es plötzlich eine unerwartete Wendung. Die beiden finden plötzlich einen Zugang zueinander und es startet dann beginnt eine ganz leidenschaftliche Liebe zwischen den beiden. Ja, und das ist ganz faszinierend. Also man fragt sich schon als Leser und Leserin, wie kann das eigentlich sein und wie kommt es zu dieser Wende? Also ich glaube, das ist ein ideales Buch auch für Lesekreise, um dann darüber zu diskutieren.
In Ihrem Haus, der Roman von Yael van der Wouden, auf Deutsch im Gutkind Verlag erschienen. Jetzt kommen wir zu einem deutschen Original und ja, literarischen Urgestein, Harry Rowe. 2015 ist er gestorben, der Schriftsteller und Übersetzer. Jetzt gibt es eine Biografie von Alexander Soloch. Wir hatten den Autor neulich zu Gast hier in der Lesart damit. Was begeistert Sie denn, Herr Jakubik, anscheinend an diesem Buch?
Also erstmal begeistert mich Harry Rowohl. Das ist so einer dieser Menschen, wenn man denen begegnet, die vergisst man sein Leben lang nicht. Und ich habe mal eine Lesung auch mit ihm erlebt. Die war schier endlos, hat sie gedauert und es war so toll und ich weiß gar nicht mehr, was er gelesen hat. Also es ist wirklich ein ganz außergewöhnlicher Mensch und er hat sehr viel Außergewöhnliches erlebt als Sohn von Ernst Rowohl, dem Gründer des Rowohl-Verlages, haben eigentlich immer alle von ihm erwartet, dass er auch in den Verlag eintritt. Und das hat er dann letztlich nicht gemacht. Aber diese Entscheidung und dieser Weg dahin, der hat ihm sehr viel Kraft gekostet. Und das wird sehr schön erzählt in diesem Buch. Das macht Alexander Soloch ganz faszinierend, wie er das beschreibt. Und wie er dann auch Harry Rowohl später zu einem dieser hervorragenden Übersetzer wird und auch Leser und Performer im Grunde, der dann uns allen unvergesslich bleibt.
Mir lag es sofort auf der Zunge, Herr Jakubik, hat er mal bei Ihnen gelesen, da bei Sternkopf und Hübel?
Nee, das war noch vor meiner Zeit. Als Buchhändler, ne? Als Student habe ich den mal in Göttingen erlebt. Und auch mal auf der Frankfurter Buchmesse und das hat mich auch wirklich sehr geflasht, diese Begegnung. Ja,
da gibt es so legendenhafte Berichte von nächtelangen Buchhandelslesungen und vollgerauchten Aschenbecher. Fächern wäre heute wahrscheinlich gar nicht mehr so einfach. Also die Biografie über Harry Rowohlt von Alexander Solloch im Verlag Kein und Aber. So, und zum dritten noch Krimi-Thriller-Spannung mit einem Roman aus Argentinien, der auch auf unserer Deutschlandfunkkultur-Krimi-Bestenliste steht. Amber heißt das Buch und auch gleich die Heldin, die sich der Autor Nicolas Ferraro ausgedacht hat. Sie waren gefesselt, Herr Jakobek?
Ja, also das hat mich sehr gefesselt. Also eine echte Entdeckung für mich, ein Noir-Thriller, also wirklich auch mit einiger Gewalt und mit dunklen Gedanken. Aber da ist ja Amber, diese Hauptfigur, ein 15 Jahre altes Mädchen, die Tochter eines notorischen Schwerverbrechers. Und die ist wirklich richtig, richtig gut drauf. Die kann Schusswunden versorgen und die kann mit einem Gewehr umgehen und Autos kurz schließen. Und die begleitet dann ihren Vater Viktor auf einer Flucht mit neuen Identitäten. Und und wächst dann eigentlich über sich hinaus. Also eigentlich ist es auch so eine Art Coming-of-Age-Roman für diese Amber, die man nur bewundern kann.
Ich frage mich immer bei Krimis oder auch bei unseren Experten, gut, die sind natürlich jetzt in diesem Genre, aber Sie als Buchhändler, ich meine, Sie haben ja so viele Bücher in Ihrem Sortiment. Wie entdeckt man eigentlich Krimis? Ich meine, das ist so eine Flut. Ich habe da nie, wüsste gar nicht, wie man da einen Überblick bekommt.
Also es ist schon schwierig. In diesem Fall war es auch ein bisschen Zufall. Also auf der Leipziger Buchmesse war ich am Stand vom Pendragon Verlag und das ist überhaupt ein ganz toller Verlag, ein kleiner unabhängiger Verlag. Und mit denen habe ich mich dann auch nochmal über diesen Krimi unterhalten und war dann auch gleich fasziniert. Das ist manchmal, es ist Zufall, es ist so ein bisschen, man guckt sich die Vorschauen an und hat das Gefühl, das könnte passen. Da gibt es auch ein paar Verlage, die da besonders gut sind.
Ist es bei Ihnen ein erfolgreiches Segment auch? Und wichtiges auch?
Ja. Durchaus. Also es ist ein kleines, aber wichtiges Segment und ist auch eins dieser Bereiche, die auch durchaus wachsen.
Herr Jakobek, ich danke Ihnen sehr für Ihre Tipps.
Super.
Und hoffe auf ein schönes literarisches Ostern. Und vielen Dank. Und hoffentlich hören wir uns bald wieder. Ne? Tschüss.